Makroskop Shorts. Neues aus der Wirtschaftspolitik. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Willkommen zurück bei Makroskop Shorts. Hier gibt's einmal im Monat einen schnellen und kompetenten Überblick zu den wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen mit Dr. Klaus Michelsen, dem Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen, und mit mir, Franziska Walser. Hallo Klaus.
Hallo Franziska.
September fühlt sich ja für mich immer so ein bisschen an wie so ein Neuanfang mitten im Jahr, also zurück in die Schule, zurück in den Job, zurück ins Parlament. Wie geht's dir? Bist du in Aufbruchsstimmung?
Ja, es passiert was. Man merkt, dass alles wieder an Leben gewinnt und die Berliner Republik sich so allmählich wieder aufmacht, die Dinge zu regeln.
Die Schlagzeile des Monats.
Apropos Herbst, Klaus, uns steht ein Herbst der Reformen bevor, den hat Kanzler Friedrich Merz ausgerufen. Jetzt hat ja der Herbst so eine gewisse Tradition als Hauruck-Metapher in Deutschland, also heißer Herbst, oder wir erinnern uns an den Herbst der Entscheidungen, ausgerufen von Christian Lindner im letzten Jahr. Kam ja dann auch so, gab Entscheidungen. Was ist denn deine Prognose für den Herbst der Reformen? Trägt er seinen Namen zurecht?
Ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen, so fühle ich mich, als wären wir ein Jahr zurück. Die Ampel ist ja zerbrochen im Herbst und jetzt haben wir schon wieder eine Situation, wo die Koalition zumindest nach außen hin nicht unbedingt einen ganz einheitlichen Eindruck hinterlässt. Mhm. Und die Politik steht da sehr unter Druck. Sie denkt, sie muss liefern und man versucht das mit kräftigen Metaphern dann zu untermauern, dass man das auch machen wird. Ich finde, es ist ein bisschen risikoreich, weil man dann auch eben die Fallhöhe sehr, sehr hoch setzt und auch die Enttäuschungen sehr groß werden können, wenn man dann eben nicht versucht, wirklich die Dinge grundlegend zu ändern.
Und so eine Jahreszeit hat ja auch nur 3 Monate, ne? Ist nicht viel Zeit.
Es ist nicht viel Zeit und man muss wirklich auch wichtige Weichen stellen. Also es geht ja jetzt nicht nur darum, dass man hier strukturelle Reformen, weiß ich nicht, im Bereich der Bürokratie macht, sondern man muss ja auch einen Haushalt auf die Beine stellen. Das nimmt in der Regel sehr viel Kraft in Anspruch. Da werden auch wirklich harte Verhandlungen geführt, wer bekommt wie viel. Und das ist etwas, was ja schon Kraft bindet. Insofern bleibt vielleicht gar nicht so viel übrig, um andere Dinge auch anzufassen.
Mhm. Und Reform ist ja ein relativ breiter Begriff, so wie Entscheidungen auch. Also um was für Reform geht's denn konkret jetzt?
Ja, in der Öffentlichkeit wird ganz viel über das Bürgergeld diskutiert. Hm. Also man möchte da offensichtlich, dass da Dinge auch mit Symbolcharakter angefasst werden. Ich glaube, ganz wichtig wäre, also wenn es um die wirtschaftliche Entwicklung geht, dass man sich der Frage widmet, wie schafft man hier eigentlich eine neue Investitionsdynamik? Und da hat man eigentlich die Instrumente in der Hand. Also wir haben im Sommer schon einige Dinge getan, damit die privaten Investitionen in Gang kommen. Und das große Asset, wenn man so möchte, was die jetzige Bundesregierung hat im Vergleich zur Ampel, ist, dass sie Geld zur Verfügung hat, um auch Infrastrukturinvestitionen zu finanzieren. Und das muss jetzt schnell organisiert werden, dass genau das passiert, weil damit wird ein wirklich kräftiger Impuls auch für die Konjunktur gegeben. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Sprungrampe, um dann auch strukturelle Reformen etwas, sagen wir mal, unter weniger akutem Druck umsetzen zu müssen. Man weiß, okay, es läuft wirtschaftlich wieder an. Und jetzt können wir uns den Fragen widmen, wie wir uns die nächsten 5 Jahre aufstellen wollen. Das wäre sicherlich nicht schlecht, wenn
also
das passiert.
Also in der Reihenfolge erst die Wirtschaft stärken, dann die Sozialreformen angehen.
Ja, es ist eben unter Druck immer ganz schwierig, dann eben auch wirklich rational zu entscheiden. Dann werden Dinge ganz schnell mal entschieden, die man sich dann vielleicht 2-3 Monate später nochmal genauer hinlegt und sagt, vielleicht hätten wir da doch nochmal drüber nachdenken müssen und weniger so Affekthandlungen zu produzieren. Das scheint mir sinnvoll zu sein, weil wir wollen ja in der Hoffnung, dass das eben einige Jahre auch hält, da eben so gute Entscheidungen treffen, wie es eben nur geht.
Jetzt zeichnen wir diese Episode auf am Dienstag, den 16. September. Wir hatten am Wochenende Kommunalwahlen in NRW, CDU stabil geblieben, SPD bergab, AfD bergauf. Erhöht das den Druck nochmal? Also wie einig sind sich denn die Koalitionspartner bei dieser Prioritätensetzung, die du gerade zum Beispiel vorgeschlagen hast?
Also ich erkenne eine gewisse Uneinigkeit. Das ist aber auch nicht verwunderlich. Die kommen aus sehr unterschiedlichen Ecken, die Parteien. Das hat man auch in der Ampelregierung immer wieder erlebt, dass da wirklich auch ideologisch unterschiedliche Voraussetzungen gegeben waren. Man muss sich bei den Wahlergebnissen, glaube ich, so ein bisschen davon lösen, ständig auf das Barometer zu schauen. Mhm. Also man hat jetzt die Wahlergebnisse, gut, das sind harte Fakten, weil daraus resultieren ja auch Politikentscheidungen. Aber es wird ja auch sehr viel darauf geschielt, wie stehe ich jetzt gerade in den Umfragen da. Und da kann man ja quasi täglich eine neue Umfrage finden.
Ja, weil es so viele gibt.
Weil es so viele gibt, genau. Und das ist etwas, wo man sich dann als Politik so sehr treiben lässt, dass man dann vielleicht auch irgendwie in irgendwelche Ecken hineinrennt, aus denen man schlecht rauskommt. Und das ist etwas, wo ich Hoffnung habe, dass man sich da jetzt zusammenreißt und sagt, gut, wir suchen hier Kompromisse, wir versuchen eben diese unterschiedlichen Richtungen, aus denen wir kommen, auch miteinander zu verbinden. Ich glaube, zum Beispiel im Bereich der sozialen Sicherungssysteme besteht ja große Einigkeit, dass Reformbedarf besteht, und sich jetzt genau hinzulegen, wo kann man jetzt wirklich sinnvoll was verändern, das ist die Aufgabe.
Aufsteiger und Aussteiger.
Im Wirtschaftsministerium haben die Reformen schon begonnen. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat ihre Chefökonomin ausgewechselt. Elga Bartsch geht als Leiterin der Grundsatzabteilung. Es kommt Benjamin Weigert. Wen verliehen wir denn da mit Elga Bartsch?
Ja, Elga Bartsch ist eine Chefökonomin, die aus der Wirtschaft gekommen ist. Sie hat eine Vergangenheit sowohl wissenschaftlich, aber eben auch in der Beratung in der Finanzwelt. Das macht es ganz wertvoll, was den Erfahrungsschatz betrifft. Insofern ist sie eine Ansprechpartnerin gewesen, die ich sehr geschätzt habe. Wir haben da viel miteinander gesprochen, und da ging es um die Frage, was ist eine gute Industriepolitik? Wie muss man Deutschland eben aufstellen, damit eben Wachstum entstehen kann auf der einen Seite und eben Transformation auf der anderen Seite organisiert wird. Über all das hat sie nachgedacht, und da war sie natürlich auch für Robert Habeck eine ganz wichtige Ideengeberin.
Jetzt klingt sie auf den ersten Blick total logisch, also neue Ministerin, neue Führungsriege im Ministerium. Ist das so ein Automatismus oder ist das eher die Ausnahme, dass man eben gleich dann noch die Chefökonomin mit auswechselt?
Ja, es gibt so einige Schlüsselstellen, bei denen sehr gerne auch Wechsel stattfindet. Das ist so eine Position, wo es dann und wann mal auch so sein kann, dass man da eine neue Person mit reinholt, weil es eben auch eine Ausrichtung hat. Das ist eher ungewöhnlich gewesen, dass der Vorgänger von der Elga Bartsch, das ist der Philipp Steinberg, da eben mehrere Farben und Minister überlebt hat, in Anführungsstrichen. Also das ist eigentlich untypisch auf dieser Position. Im Wirtschaftsministerium ist insgesamt sehr viel Bewegung.
Ja, also wir sehen nur an der Stelle, sondern auch an anderen.
Genau, wir sehen an vielen Stellen, dass da eben Menschen noch mal neu ins Amt geholt werden, neue Impulse geholt werden. Das ist schon beachtlich. Hat für so ein Haus auch immer so ein bisschen die Herausforderung, dass man sich dann auch immer neu organisieren muss. Man muss ja auch erstmal kennenlernen, wer da jetzt dazu gekommen ist, welche Agenda dort gesetzt wird, wie man zusammenarbeitet, wie das alles zusammenspielt. Also es ist auch für so ein Haus eine gewisse Herausforderung, so einen Umbruch zu organisieren.
Ja, und kann dann vielleicht inspirierend auf lange Sicht, aber kurzfristig erstmal so ein bisschen so eine Lähmung verursachen oder sowas, bis man sich dazu zurechtgeruckelt hat, ne, mit den verschiedenen Leuten.
Das ist genau der Punkt. Also man muss sich da eben wirklich neu organisieren. Viele Prozesse, die da schon laufen, fangen dann irgendwie von Neuem an. Das ist ja auch klar, wenn jemand neu kommt, dann möchte man natürlich auch neue Schwerpunkte setzen. Das hält im ersten Augenblick auf, kann natürlich dann auch gut sein, wenn es dann mittelfristig die richtigen Dinge sind, die da angeschoben werden. Aber für so ein Haus in dem ist es schon ein gewisser Umbruch.
Ja, jetzt ist ja auch gerade der ehemalige Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hat im letzten Monat alle Ämter niedergelegt. Der hatte eben Elga Reiche geholt ins Ministerium, die jetzt abgetreten ist. Und du sagst neue Impulse. Also ist das, also ist vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber so das Ende einer wirtschaftspolitischen Ära. Also kann man da eine Richtung erkennen in diesen ganzen Wechseln?
Ja, es ist sicherlich auch eben ein Signal, dass man dort den Umbruch wieder wagt. Also viele haben ja Robert Habeck hart kritisiert für seine Wirtschaftspolitik und seine Ausrichtung. Dass er jetzt aus der Politik komplett rausgeht, ist auch irgendwo für ihn so ein gewisser Bruch, weil er natürlich immer den Anspruch hatte, gestalten zu wollen. Er hat ja immer gesagt, ich muss mit den Mehrheiten, mit dem Mandat umgehen, was ich bekomme, und daraus dann eben die besten Kompromisse fürs Land finden. Das war ja das, was er immer nach außen getragen hat. Insofern sagt er in gewisser Weise selbst, na, das Modell funktioniert jetzt zumindest für mich nicht mehr. Und da sieht man schon, dass es jetzt eine grundlegend andere Richtung nehmen wird. Ich weiß nicht genau, ob das in der praktischen Politik und in den Entscheidungen wirklich so unterschiedlich ist, weil viele Sachen sind auch aus Sachzwängen herausgeboren. Also wenn wir über diese ganze Energiepolitik beispielsweise sprechen, wie viel Kapazitäten brauchen wir da in den Kraftwerken und so weiter und so fort, da wird zwar viel drüber geredet. Ich glaube, im Ergebnis werden die Entscheidungen gar nicht so groß unterschiedlich sein, die damals aufgegleist wurden und die jetzt neu getroffen werden.
Weil man da einfach mit Infrastruktur hat zu tun hat und damit umgehen muss, was halt da ist.
Genau, das ist an vielen Stellen dann auch einfach ein Rechenspiel. Wie viel brauche ich dann wirklich? Und dann kann man da gar nicht die Welt neu erfinden. Es sind auch keine Werturteile in dem Sinne, sondern es sind dann wirklich Simulationen und aus denen kann man dann halt auch keine komplett neuen Ergebnisse ziehen, sondern die gibt's ja auch schon länger.
Aber jetzt sag mal noch mit Blick auf die Pharmabranche. Also du sagst, du hast mit Elga Bartsch einen guten Draht gehabt, ihr habt viel geredet, es gibt den Wechsel, Benjamin Weigert kommt. Also kann man irgendwie so ein bisschen absehen für die Pharmabranche, was so dieser neue Kurs im Wirtschaftsministerium, ob das eine Bedeutung hat?
Ja, mit Sicherheit hat auch das eine Bedeutung. Es kommt ja auch immer darauf an, wer da mit wem spricht und welche Ideen da entwickelt werden. Der Kurs von Robert Habeck wurde immer sehr stark auf diese Energiepolitik und auf so große Einzelansiedlungen reduziert. Also das war so die Wirtschaftspolitik.
Also so in der Lausitz Batterien
und genau, sowas. Genau, ja. Also dass man dann Intel nach Magdeburg und dann wird halt vielfach gesagt, naja, diese großen Dinge, die sind ja gescheitert. Es gibt auch andere Dinge, die dort angeschoben wurden und über die man natürlich auch gesprochen hat und die für Pharma relevant sind. Zum Beispiel gibt es eben eine industriepolitische Strategie, die sich in zwei Teile letztlich teilt. Nämlich einen Teil, der ganz wichtig die Innovationen nach vorne stellt und das, was wir hier neu brauchen. Und darüber haben wir natürlich viel gesprochen. Also was sind die künftigen Branchen, die hier Wertschöpfung beisteuern und wie gehen wir mit denjenigen um, die jetzt im Strukturwandel sind und wo wir eben überlegen müssen, wie schaffen wir wieder tragfähige Geschäftsmodelle. Das war der andere Teil. Und diese Strategie auszuarbeiten, da hat natürlich die Elga Bartsch eine Rolle gespielt, auch andere, viele kluge Köpfe dort in diesem Ministerium. Das eben fortzusetzen ist jetzt auch wichtig, dass man da nicht wieder bei Null anfängt, sondern da sind eben auch gute und richtige Entscheidungen getroffen worden.
Eine Meldung, die nachdenklich macht.
Klaus, Krankenkassen verklagen Bund auf 10 Milliarden Euro. Das schreibt tagesschau.de. Worum geht's denn da? Also es geht offensichtlich um 10 Milliarden Euro, aber warum?
Ja, es geht um eine Menge Geld und die Krankenkassen beklagen schon seit längerem und nicht nur die Krankenkassen, sondern viele, die eben in diesem Gesundheitswesen sind, beklagen seit längerem, dass eben sogenannte versicherungsfremde Leistungen durch die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in den Krankenkassen finanziert werden. Was heißt das? Also was sind versicherungsfremde Leistungen? Also das Prinzip ist ja, dass jemand, der dort einzahlt, eine Leistung dafür bekommt, dass er einzahlt.
Also direkt, eben, mehr oder weniger, ne? Mit leichter Umverteilung, aber ja.
Ja, es gibt ein Äquivalent, also man bezieht im Grunde genommen die Versicherungsleistung für seinen Beitrag. Und es gibt dann eben Teile, die eben keine Beitragsleistung reintun und dafür trotzdem Leistungen ausgegeben werden. Und hier geht es um die Frage, sind diejenigen, die Bürgergeld beziehen, auskömmlich finanziert aus anderen Töpfen. Und das steht eigentlich fest, dass das nicht reicht, was dort einbezahlt wird. Ungefähr 140 Euro pro Bürgergeldempfänger.
Zahlt der Bund
dort ein. Die Kosten, sagt man, liegen eher so bei 450 Euro im Monat. Und diese Differenz wird eben aus den Beiträgen der anderen bezahlt. Und die Krankenkassen beklagen das. Und das ist tatsächlich auch ein strukturelles Problem.
Und ja, auch ein strukturelles Problem, was schon relativ lange besteht, ne? Also ich habe gelesen, seit über 15 Jahren weisen die im Prinzip darauf hin, dass das unterfinanziert ist.
Das ist korrekt. Das ist eben schon lange ein Problem. Es ist ein beliebtes Mittel, bestimmte Dinge in den Sozialversicherungen zu versenken. Helmut Kohl hat die Deutsche Einheit auch irgendwo über die Sozialversicherungen mitbezahlen lassen. Und das ist etwas, was Menschen eben nicht so ganz unmittelbar spüren. Also eine Steuererhöhung, da gibt es eine Riesendebatte. Wenn ich den Beitragssatz zur Krankenversicherung vielleicht ein Zehntel hochsetze, na ja, dann ist das mal eine kurze Diskussion, aber vielleicht vergessen die Leute dann auch ganz schnell mal wieder. Also insofern, das ist immer ganz beliebt und deswegen wird da auch nicht so oft was dran geändert.
Und wie kommt es, dass ausgerechnet jetzt diese Klage kommt, also die ja unabhängig von den Erfolgsaussichten ja schon wie so eine Art Hilferuf ist, ein relativ lauter, ne? Also warum kommt es jetzt?
Ja, das hat eben einen Hintergrund, dass die Frage, wie die Kassen im kommenden Jahr finanziert werden sollen, noch ungeklärt ist. Und es sind jetzt die Haushaltsverhandlungen, also jetzt wird darüber gesprochen, wie der Bundeshaushalt verwendet wird. Und denn nach dem jetzigen Stand ist man sich eben nicht darüber einig geworden, dass diese Mittel eben aus Steuergeldern bezahlt werden sollen. Und das ist etwas, was die Kassen natürlich auch mit so einer Klage prominent und laut sagen, laut artikulieren. Inwiefern das erfolgreich wird, das weiß ich nicht, bin kein Jurist, aber zumindest dieser Hinweis ist sehr deutlich artikuliert.
Und nur nochmal, damit man es versteht, also diese 10 Milliarden, die braucht's. Im Moment werden die innerhalb der gesetzlichen Krankenkassen umverteilt, aber wenn dann das Geld aus dem Bund kommen würde, wäre es eben sozialpolitisch gerechter.
Ja, das ist ein Aspekt. Also die gesetzlichen Krankenversicherungen haben ja eine sogenannte Beitragsbemessungsgrenze, bis zu der man und eine Mitgliedschaftspflicht bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze. Und alle, die eben mehr verdienen, die fallen dort raus. Die müssen eben keinen Beitrag dazu leisten, dass zum Beispiel die Schwächsten dieser Gesellschaft, das sind diejenigen, die eben auf Bürgergeld angewiesen sind, dass diese finanziert werden. Also die leisten diesen Beitrag nicht. Das sind die starken Schultern und es wird im Grunde genommen auf die schwachen Schultern verteilt. Und dieses Umverteilen von unten nach oben ist etwas, was insgesamt in der Verteilungsfrage ziemlich ungünstig ist.
Und bei Steuern wären die Schultern, es wären einfach mehr Schultern.
Genau, da haben wir dann den Steuertarif. Die Einkommenssteuer ist ja eben gestaffelt nach der Finanzkraft derjenigen, die zahlen müssen. Und dementsprechend würden die oberen Einkommen stärker dazu gezählt.
Klingt kurios, ist aber so.
Es gibt Anzeichen dafür, dass die US-Notenbank Fed in dieser Woche die Zinsen senken wird. Und das, obwohl die Inflation in den USA gerade hoch ist. Das wirkt erstmal kurios, dieses Verhalten, Klaus. Also zumindest für Leute, die sich mit Wirtschaft auskennen. Warum?
Ja, es ist in unterschiedlichen Ebenen kurios. Das eine ist, dass in einer Zeit, wo die Inflation eher steigt, als sie sinkt, die Fed oder die Zentralbank Zinsen senkt, ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise ist man dann eher bereit, nochmal einen Zinsschritt nach oben zu gehen, um die Nachfrage zu bremsen, um die Inflation in den Griff zu kriegen.
Preisstabilität zu halten.
Genau. Das ist das in der Regel oberste Ziel.
Also es gibt so Automatismen, ne? Irgendwie Preise rauf, Zinsen runter, also, aber das weicht davon ab jetzt.
Genau, also wenn die Zinsen hochgehen, dann sinkt die Nachfrage nach Investitionsgütern und Bauleistungen und das senkt insgesamt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, Auslastung sinkt, Preisdruck wird geringer. Das ist jetzt an der Stelle anders und das hat auch Gründe. Der eine Grund ist, dass der Präsident der Vereinigten Staaten sehr laut auch danach ruft, dass dort die Zinsen gesenkt werden sollen, weil er natürlich auch sieht, dass seine Konjunktur momentan nicht so besonders rosig ausschaut. Und das andere ist, dass eine Zentralbank auch nicht nur monokausal ein Ziel im Auge hat, sondern sie guckt eben auch, wie sieht es eigentlich am Arbeitsmarkt aus.
Und da sieht es in den USA sehr schlecht aus, schon länger.
Zumindest, wenn man dieser Statistik glaubt. Wir haben ja auch da schon drüber gesprochen.
Genau, die gefeuerte Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik.
Genau, und darauf bezieht sich dann eben auch die Zentralbank und sagt, die Arbeitsmarktentwicklung ist ungünstig. Wir müssen auch hier unserem Ziel gerecht werden, im Grunde genommen Vollbeschäftigung herzustellen. Und deswegen gehen wir diesen Zinsschritt nach unten, um die Nachfrage anzuregen. Ja.
Aber du würdest sagen, es ist schon nachvollziehbar, es ist nicht nur der politische Druck, dass da so eine auf den ersten Blick unlogische Zinsentscheidung wahrscheinlich fällt diese Woche.
Ja, ich kann nur hoffen, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank in den USA weiterhin Bestand hat. Und ich denke, das kann man Stand jetzt sagen. Also es ist keine unbegründete Entscheidung. Natürlich muss man auch immer im Auge behalten, woher kommt eigentlich die Inflation und das, was hier eben die Güter in den USA teurer macht. Es ist einiges, was sozusagen importiert ist, aber auch nicht ganz unverschuldet. Wir können ja auch an die Zollsätze
über die wir auch schon viel geredet haben hier.
Genau, also das ist etwas, was eben Preise nach oben schiebt. Und da kann die Zentralbank tatsächlich gar nicht so viel dran tun. Das ist dann von außen, sind das dann Dinge, die dann Einfluss nehmen auf die Preisentwicklung, wo sie mit der Zinspolitik kaum gegensteuern kann.
Ja, spannend, das hatten wir ja in Deutschland auch schon, ne, mit der Energiekrise. Also wenn das sozusagen so eine importierte Inflation ist.
Genau.
Kannst du die Zinsen rauf und runter tun und es reagiert eigentlich nicht?
Ja, es reagiert schon ein wenig, aber es ist kein so direkter Kanal, weil es eben keine Nachfragethematik ist, wo dann eben die Wirtschaft sich in so einen Rausch hinein begibt, ja, sondern und so eine Preisspirale aufwärts entsteht, sondern es ist eben etwas, was von außen kommt und wo man gar nichts so richtig tun kann. Ne? Also früher gab es viele Debatten, wir hatten ja auch schon über die OPEC gesprochen, und die Frage, ob man sie wegen zu hoher Kartellpreise verklagen darf. Also es gibt so Ereignisse von außen, die dann die Preisentwicklung im Inland sehr stark beeinflussen. Und da gibt es dann ein Austarieren zwischen der Frage, wie viel Beschäftigung möchte ich im Land haben und wie viel Inflation. Helmut Schmidt hat immer gesagt, ich lieber 7% Inflation als 7% Arbeitslosigkeit. Und das ist etwas, was jetzt sehr platt ausgedrückt ist, aber das zeigt so ein bisschen diesen Trade-off zwischen diesen beiden Größen.
Weil es eben diese beiden Doppelfunktionen gibt bei der FED, die ist für beides zuständig.
Genau.
Und hat sich da entschieden an der Stelle. Das war Makroscope Shorts im September mit VfA-Chefökonom Dr. Klaus Michelsen. Danke für die Einblicke, Klaus.
Ja, vielen Dank.
Die nächste Ausgabe von Makroskop Shorts gibt's im Oktober wieder, aber bis dahin müssen wir nicht auf deine Expertise verzichten. Klaus, du sprichst demnächst für unsere Deep Dive-Ausgabe mit dem Kollegen Philipp Eins darüber, wie sich Bürokratie zurückbauen lässt. Spannendes Thema.
Das ist ein spannendes Thema und aus meiner Sicht das Entscheidende, wie man eben Deutschland auch wieder nach vorne bringt und Investitionen anschiebt.
Diese und alle anderen Folgen von Makroskop finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Da können Sie uns auch abonnieren und bewerten. Ich bin Franziska Walser. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
Sie hörten Makroskop Shorts, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.